Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
In unserer heutigen Welt, da ist Verhütung eine ganz normale Sache. Und es gibt dafür ja auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Als die Pille aber als Alternative zum Kondom eingeführt wurde, da war das eine Sensation. Denn mit dem Kontrazeptivum konnten Frauen erstmals selbst frei entscheiden, ob und wann sie Mutter werden wollten. Über den Ursprung der Pille und über die Hürden, die mit ihrer Einführung verbunden waren, spreche ich in dieser Folge. Außerdem geht es um einen skurrilen Wahn, bei dem Menschen vor rund 500 Jahren einfach nicht mehr aufhören konnten zu tanzen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Aha History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Die Pille also. Sie ist neben dem Kondom das meistgenutzte Verhütungsmittel in Deutschland. Und das, obwohl die Nutzung seit Jahren zurückgeht. 2007 waren es noch rund 50% der Frauen, die die Pille einnahmen. Ja, und 2023, da waren es schon nur noch ungefähr 38%. Der Rückgang dürfte viele Gründe haben, seien es nun die vielen unschönen Nebenwirkungen oder auch die immer besseren Alternativen. Fakt ist aber auch, die Pille hat eine ganz wichtige Rolle für die sexuelle Selbstbestimmung der Frau gespielt. Und wie es dazu kam, darüber spreche ich jetzt mit der Gynäkologin Beate Keldenich. Hallo Frau Keldenich.
Hallo, schönen guten Tag, Herr Ort.
Bevor wir auf die Pille zu sprechen kommen, würde ich gerne mal einen Schritt zurückgehen. Gab es davor auch schon Möglichkeiten oder Versuche der hormonellen Verhütung oder ging man damals wirklich immer auf den Schafsdarm oder andere Kondomvorgänger zurück?
Also Verhütung gibt es eigentlich nahezu so lange, wie es die Menschheit auch gibt. Soweit ich mich daran erinnere, waren so die ältesten Aufzeichnungen kamen aus Ägypten. Da haben sie es mit Zäpfchen, Honig, Harz und so weiter versucht. Also eher so die mechanischen Versuche. So also Vorläufer vom Kondom haben Sie gerade schon angesprochen oder auch so Diaphragma-ähnliche Geschichten. Sonst alles Mögliche rund um pflanzliche Cremes, Salben. Da hat man tatsächlich auch später mal festgestellt, das hat auch hormonelle Auswirkungen. Aber die sogenannte Antibabypille ist tatsächlich das erste hormonelle Produkt, was wirklich zuverlässig, schnell wirksam und so lange eben wirkt, wie sie auch eingenommen wird. Das ist tatsächlich was Neues.
Und wie kam man dann dazu? Das ist ja eine verhältnismäßig moderne Erfindung. Wie kam man darauf, dass man eben da mit den Hormonen verhüten kann und ja, wie wurde sie dann erfunden?
In 20er Jahren gab es Hormonforschung erstmals, beziehungsweise ausgereifter. Einerseits in Amerika, aber in Deutschland auch. Und der Ursprung war eigentlich den doch ziemlich komplexen Menstruationszyklus, also den Hormonzyklus der Frau näher zu verstehen. Eigentlich vor allen Dingen mit dem Ziel, unfruchtbaren Frauen, die also keine Kinder bekommen können, entweder temporär oder langfristig, besser helfen zu können. In Amerika war es dann tatsächlich so, dass das von einer Frau, fand ich auch eine ganz spannende Geschichte, Margaret Sanger heißt die, die selber Krankenschwester war und das Leid und die Schwierigkeiten von sehr, sehr kinderreichen Familien beziehungsweise vor allen Dingen den Frauen eben mitbekommen hat und sich auf die Fahne geschrieben hat, ich möchte die Zahl der unglaublich hohen Abtreibungen zu der Zeit reduzieren. Die hat sich da sehr hintergeklemmt, den Biologen und Chemikern und sonstigen Forschern tüchtig Wind zu machen, damit die da ein bisschen stärker diese doch sehr komplexen Strukturen rund um Hormone und so analysiert bekommen. Das hat auf jeden Fall einige Jahre gedauert. Ist auch, als es dann darum ging, dass die Vorläufer der Antibabypille dann auch an Menschen getestet werden, gab es Schwierigkeiten. Das wurde dann ein bisschen ausgelagert. Auch eine ganz spannende Geschichte, eher so Mittelamerika-mäßig, weit weg von dem amerikanischen und deutschen und österreichischen Sektor und so, wo es doch große Vorbehalte was kommt denn da auf uns zu? Letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, ganz lange Geschichte, wurde dann 1960 die erste amerikanische Pille auf den Markt gebracht und am 1.6.1961 mit Anovla die erste deutsche Antibabypille.
Das war ja eine extrem konservative Zeit, die Nachkriegszeit. Wie kam diese Pille, die ja vielen konservativen Konventionen ja dann auch widersprach, wie wurde die von den Gesellschaften aufgenommen dann?
Sie haben es genau richtig gesagt, es war ein extrem sexuell feindliches Klima im wirklich sehr konservativen Nachkriegsdeutschland. Kleine Zwischenbemerkung dazu, Sexualität hat ja auch während des Krieges, wurde ganz, ganz heftig instrumentalisiert, muss man sagen. Da hatte Sexualität wurde schon total missbraucht. Und in Deutschland gab es kaum eine Sprache dafür. Also das Spannungsfeld war eigentlich, entweder überhaupt gar nicht darüber zu sprechen, weder in Familie noch in Schule, oft auch nicht unter den Partnern in der Gesellschaft nicht, oder so totale vulgäre Thekenparolen rauszuhauen. Aber es gab eigentlich keine große Sprache. Insofern, die Antibabypille ist ja ein Medikament und das hat teilweise große Vorbehalte gegeben im Sinne von, wie sollen wir das denn an den Markt bringen? Es liegt ja hier kein Krankheitsfall vor, wenn eine gesunde Frau eine hohe Hormondosis einwirft, um nicht schwanger zu werden. Eigentlich sind Medikamente dafür da, Krankheiten zu bekämpfen, heilen, wie auch immer im besten Fall. Insofern wurde die eigentliche Nebenwirkung wurde als kontrazeptiv, also als empfängnisverhütend, im Beipackzettel der Anovulan so beschrieben. Aber eigentlich war das ursprünglich ausgelegt gegen Menstruationsbeschwerden, um den Ängsten so ein bisschen vorzubeugen gewissermaßen und um erstmal allmählich auf den Markt zu kommen. Es war ein Riesendilemma zwischen hohen Erwartungen und auf der anderen Seite ganz furchtbar großen Ängsten, Sittenverfall der Jugend und das Ende der ehelichen Beziehung und so weiter, Entwertung. Und ja, also eine ganz, ganz, ganz furchtbar spannende Zeit.
Und gleichzeitig ja auch eine Zeit, die extrem vom Patriarchat immer noch geprägt war, von den Männern. Und die Frau hatte jetzt endlich, in der Theorie zumindest, die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wann will ich schwanger werden und wann will ich eben nicht schwanger werden. Wie hat das auf der einen Seite das Leben der Frauen damals verändert und vor allem dann auch ganz wichtig, wie sahen die Männer das mit dem kontrollierenden Blick auf die Frau?
Es hat auf jeden Fall eine große Veränderung gegeben. Der Teil war aber erstmal nur in der Theorie, dass ja ich als Frau zum Arzt gehe, so entspannt wie heute, hat es nämlich tatsächlich nicht ausgesehen, dass ich ohne Probleme in den 60er Jahren eine Antibabypille hätte kriegen können. Denn das wurde auch zunächst versucht, das erstmal nur an verheiratete Frauen, die schon Kinder haben und die aus körperlichen, psychischen oder finanziellen Gründen sich nicht leisten konnten, in Anführungsstrichen, mehr Kinder zu bekommen. Das heißt, da wurde den Frauen und auch Familien generell wurden schon große Steine in den Weg gelegt. Es hat ganz viele Handlungsspielräume und Optionen geben können auf diese Weise. Also die Pille so als Verstärker, als Katalysator, mir Gedanken darüber zu machen, möchte ich schwanger werden oder möchte ich nicht schwanger werden. Also Handlungsspielräume, Optionen einerseits, aber auch der verantwortliche Teil, wann möchte ich denn überhaupt, mit welchem Partner übrigens auch, Familie haben oder nicht? Oder bedeutet das, ich entscheide mich möglicherweise auch gegen Familie generell? Also wie soll mein Lebensentwurf aussehen? Und was bedeutet das für meine Rolle in meiner Partnerschaft, in der Gesellschaft, in meinem Job und so weiter? Also ganz große Dinge, die dadurch mit angestoßen wurden. Sicher nicht als sexuelle Revolution durch die Pille alleine, sondern in Kombination mit der Frauenbewegung, die auch erst vom ganz euphorischen Stadium kam und dann die größten Kritikerinnen auch der Pille wurden.
Wie hat sich das weiterentwickelt zu diesem, wie wir es heute haben im 21. Jahrhundert, dass die Gesellschaft da so völlig offen für ist? Das ist ja nicht von heute auf morgen passiert.
Also nach großen Schwierigkeiten erstmal mit dem Staat ist es innerhalb von kurzer Zeit ziemlich durch die Decke gegangen, muss man sagen. Also in den 60ern, ich glaube innerhalb von 5-6 Jahren, wussten 100% der Erwachsenen, was die Antibabypille ist. Und dann kam sehr schnell, massive Nebenwirkungen wurden bekannt, die aber einfach mit einer unfassbar hohen Hormondosis erklärbar sind. Also so im Vergleich. Heute nimmt ein junges Mädchen, eine Frau, wie auch immer, eine Gestagen-Dosis ein, die um ein 30-faches geringer ist als das, was Frauen damals genommen haben. Also sprich, eine Monatsration der heutigen Pillen war früher in einer täglichen Dosis drin. Das ist unfassbar. Ne? Das hat die Kritiker sehr auf den Plan gerufen. So nach dem Motto, Medikamente können nicht schädlichere Wirkung haben, als sie eigentlich Positives bewirken sollen. Ja, die 70er waren deutlich mehr von der Kritik geprägt, rund um die Nebenwirkungen vor allen Dingen. Und weil auch so der Teil mehr ins Spiel kam, Stichwort Frauenbewegung auch nochmal, sexuelle Freiheit ist ja das eine, aber das ist nochmal was anderes als sexuelle Verfügbarkeit. Und ja, aus Sicht des Mannes, so nach dem Motto, wir müssen jetzt nicht mehr aufpassen, du kannst ja nicht schwanger werden, das ist noch eine andere Aussage als ich will Sex mit dir oder eben auch nicht. Und dieses Ja oder Nein ging einfach nochmal in eine andere Richtung, nochmal ein bisschen weiter. Die Akzeptanz in der Bevölkerung nahm auf jeden Fall zu, im Sinne von, das zumindest temporär als Möglichkeit zu sehen, einen gewissen Zeitraum nicht schwanger zu werden.
Die Pille ist ein Medikament für die Frau, von der viele Männer sehr profitieren. Gleichzeitig gibt es ja schon seit, also auf jeden Fall seit ich jung bin, immer mal wieder die Diskussion darum, warum gibt es eigentlich keine Pille für den Mann? Aber so richtig weitergedacht wird das Ganze zumindest für den Laien irgendwie nicht. Man hört immer mal so von Studien und das war es im Grunde. Warum wird das nie so richtig vorangetrieben?
Also die Frage ist tatsächlich interessant und für mich auch als Medizinerin nicht so richtig nachvollziehbar, also aus medizinischen Gründen, weil so der Hormonzyklus des Mannes deutlich einfacher im Prinzip funktioniert als das der Frau. Und warum soll es nicht möglich sein, ne, da ein Präparat zu entwickeln? Die Akzeptanz der Männer war und ist offensichtlich noch so fraglich. Naja, und wenn es keine Nachfrage gibt, dann ist irgendwann auch die Motivation, glaube ich, deutlich geringer, da Investitionen zu tätigen oder irgendwas auf die Beine zu stellen, was möglicherweise keinen Abnehmer findet.
Beate Keldenich, vielen, vielen Dank für Ihre spannenden Einblicke.
Sehr gerne.
Jetzt nehme ich euch mit ins Mittelalter und zu einer Party, auf der das Tanzen aber keinen Spaß machte, sondern zum leidvollen Zwang wurde. Wie es dazu kam, das erfahrt ihr jetzt.
In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof Anklein. Reisende, Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof.
Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone.
Gehen wir in den Juli 1518 nach Straßburg. Heute ist Straßburg bekanntermaßen französisch. Damals gehörte die Stadt aber noch zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Ohne ersichtlichen Grund begann damals eine Frau, der Geschichte nach hieß sie Madame Trophäa, durch die Straßen der Stadt zu tanzen. Mit der Zeit steckte sie Menschen um sich herum damit an und so begannen immer mehr Menschen damit, unkontrolliert zu tanzen. Die Stadtverwaltung sah anfänglich kein Problem darin und spendierte der Gruppe sogar eine Holzbühne und die bis dahin fehlende Musik. Allerdings passierte dann etwas wirklich Komisches. Denn die Menschen hörten mit dem Tanzen einfach nicht mehr auf. Nach einer Woche hatten sich insgesamt 34 Menschen versammelt, die ohne Pause, Essen oder Schlaf durchtanzten. Bis in den August hinein verbreitete sich das Tanzen wie eine Epidemie. Laut dem US-amerikanischen Historiker John C. Waller, der sich mit der sogenannten Straßburger Tanzwut von 1518 beschäftigt hat, sollen es am Ende Hunderte von Bürgern gewesen sein, die bis Ende August Tag und Nacht durchtanzten. Und das so lange, bis einige von ihnen vor lauter Erschöpfung und Schmerzen kollabierten. Die Bewohner, die von dem wundersamen Wahn verschont blieben, engagierten Ärzte, um herauszufinden, was hinter dem Phänomen stecken könnte. Und die Mediziner, die machten erstmal sogenanntes heißes Blut, so eine Art überhitzten Kopf, dafür verantwortlich. Doch die Theorie hatte ihre Tücken, denn ein überhitzter Kopf, der ist ja nicht ansteckend und hält normalerweise auch nicht tagelang durch. Und so ging die Suche nach Ursachen weiter. Andere vermuteten schnell eine Vergiftung mit dem Mutterkornalkaloid Erotomanie. Das ist ein Pilz, der damals häufiger das Getreide befiel und eine ähnliche Wirkung wie LSD hat. Auch verdächtigte man Nachtschattengewächse oder Bilsenkraut als Ursache. Und wieder andere, die nahmen an, dass die Tanzwütigen an Krankheiten wie Enzephalitis, Epilepsie oder Typhus litten. Was tatsächlich dahinter steckte, das kann man bis heute nicht sicher sagen. Ein Ende fand der Wahnsinn auf jeden Fall erst dann, als der Magistrat der Stadt die Tänzer zur St. Veit-Kapelle im unteren Elsass bringen ließ. St. Veit steht für den heiligen Vitus, denn dieser soll heilende Kräfte bei Nervenstörungen gehabt haben. Aber ob es wirklich ein Heiliger war, der durch ein Wunder die Tanzenden stoppte, oder ob einfach der Abstand zum Auslöser für ein Ende des Wahnsinns sorgte, ja, das kann ich euch heute leider auch nicht mehr sagen. Ihr müsst am Wochenende oder wann auch immer übrigens keine Angst haben. Vor Straßburg ist die Tanzwut wohl einige Male vorgekommen. Seit Straßburg 1518 ist es aber zu keiner epidemieartigen Tanzsucht mehr gekommen. Bei der nächsten Feier könnt ihr euch also ganz beruhigt vom Tanzen der anderen anstecken lassen. Und bis dahin, gebt uns gerne Feedback zur heutigen Folge auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Und wenn ihr richtig spendabel seid, dann habe ich noch eine ganz besondere Bitte für euch. Denn Aha History ist für den Deutschen Podcast-Preis nominiert. Und ihr könnt abstimmen, denn es handelt sich um die Kategorie des besten Newcomer-Podcasts im Zuschauervoting. Wenn ihr also für Aha History abstimmen wollt, dann findet ihr die Abstimmung auf deutscher-podcastpreis.de. Ich und das ganze Team, wir danken euch schon mal für eure Stimme. Wenn ihr Fragen aus der Geschichte habt, dann erreicht ihr uns außerdem wie immer über history@welt.de. Ich danke an dieser Stelle meiner Kollegin Christine Rodriguez für ihre Hilfe bei der Recherche. Auch euch danke ich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.